The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich Montag und zwar Montag, der 4. Juli. Der sonst so wortkarge Bundeskanzler Olaf Scholz, sein Name, hat sich am Wochenende gleich zweimal zu Wort gemeldet. Die erste Botschaft, die uns erreichte, war eine Videobotschaft und Scholz verbreitete sie via Twitter. Wenn das mal nicht modern ist.
Wenn wir uns unterhaken und zusammenhalten, sind wir stark. Das gilt auch für unser Land. Das große Problem, das viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gegenwärtig umtreibt, völlig zu Recht, sind die steigenden Preise, ist die Inflation, dass alles teurer wird.
Ja, es wird alles teurer. Aber die Regierung hat sich zum Thema Inflation bislang eher bedeckt gehalten. Das soll sich jetzt ändern. Heute trifft sich Scholz nämlich gemeinsam mit den Gewerkschaften, den Arbeitgeberverbänden, Wissenschaftlern und der Bundesbank zu einer, wie er das nennt, konzertierten Aktion. Die Inflation wird von dieser Runde, ich wage die Prognose, hundertprozentig nicht bekämpft werden. Aber es ist halt schön, dass man mal drüber spricht. So wie hier schon mal im Sommerinterview gestern Abend bei Tina Hassel in der ARD.
Gehen Sie als Bundeskanzler eigentlich ab und an noch selber einkaufen?
Ich gehe ab und an selber einkaufen, gestern zuletzt.
Dann können Sie sicherlich wissen, wenn wir Ihnen jetzt sagen 2,29 Euro, was kann man dafür im Moment kaufen?
Das ist so der Bereich, der Range, wo man zum Beispiel Butter kaufen kann.
Bingo!
Tina Hassel fragt nach den aktuellen Einkaufspreisen und das ja zu Recht, denn die Inflation hält an und die Preise, zum Beispiel für Obst, Gemüse, eigentlich für alle Warengruppen im Supermarkt steigen weiter an. Und die Gerüchte, Scholz plädiere bei dieser konzertierten Aktion für eine Einmalzahlung an die Arbeitnehmer, Einmalzahlung statt wuchtiger Gehaltserhöhung, die wies er im Interview gleich energisch zurück und stellte klar, worum es seiner Ansicht nach bei diesem Treffen wirklich gehe.
Es geht darum, wie wir gemeinsam Lösungen finden können, die dazu beitragen, dass die steigenden Preise von den Bürgerinnen und Bürgern und in diesem Fall von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern verkraftet werden können.
Auf welches Ergebnis er bei der konzertierten Aktion ganz genau hinarbeitet, das ließ der Kanzler offen. Er weiß ja, dass seine Gesprächspartner heute nichts geben möchten, sondern von ihm eher was bekommen möchten. Neue, milliardenschwere Entlastungspakete zum Beispiel. Bei mir ist jetzt Rainer Holznagel, er ist der Präsident des Bundes der Steuerzahler. Naja, und eher ein Mann, der die Staatskasse geschlossen halten möchte. Also, die Frage, Herr Holznagel, ist gestellt. Weitere Entlastungsmilliarden aus der Staatskasse? Oder soll ab jetzt jeder sehen, wie er alleine mit dieser Inflation klarkommt?
Zunächst müssen wir mal feststellen, dass die Politik die Inflation nicht wettmachen kann und dass sich der eine oder andere Politiker an dieser Stelle auch überschätzt. Deswegen ist die Politik aufgerufen, nur das zu tun, was auch tatsächlich in ihren Möglichkeiten steht und vor allen Dingen auch nur das tun, was wirklich nützt. Der ein oder andere Vorschlag, der finde ich, hat nichts mit der Inflation zu tun. Das ist politische Planwirtschaft, aber nicht wirklich eine Inflationsbegrenzung.
Aber also, was könnte die Bundesregierung tun, auch seriöserweise bezahlen? Was wäre da an erster Stelle zu nennen?
An erster Stelle ist strukturell natürlich die kalte Progression im Einkommensteuertarif abzuschalten. Dann müssen auch alle Freibeträge und Freigrenzen überprüft werden. Und natürlich brauchen wir auch einige steuerliche Maßnahmen, wie beispielsweise die Absenkung der Mineralölsteuer oder aber auch der Stromsteuer. Wir können auch mal über die Mehrwertsteuer sprechen, damit wir eben Menschen, die wenig Einkommen haben, an dieser Stelle zielgenau unterstützen. Aber die kalte Progression ist das A und O bei der Inflationsbekämpfung.
Aber alles, was Sie genannt haben, führt am Ende trotzdem von der kalten Progression bis zur reduzierten Mehrwertsteuer zu Mindereinnahmen des Staates und damit doch wahrscheinlich zu mehr Schulden. Schon in diesem Jahr hat der Staat ja reichlichst, muss man sagen, wieder mit Leihgeld gearbeitet. Ist das nicht auch problematisch und auch die Inflation fördernd?
Das ist sehr problematisch, deswegen müssen wir den Bundeshaushalt auf Krisenmodus umstellen. Wenn ich mir die Ausgabenseite anschaue, dann ist das bei weitem nicht der Fall. Wir subventionieren so viele Dinge, die alles andere als notwendig in diesen Zeiten sind. Das fängt an bei E-Mobilität und hört auf bei Filmen für Netflix. Also insofern muss die Ausgabenseite eindeutig besser durchforstet werden. Hier müssen Sparmaßnahmen getroffen werden, damit eben die anderen Maßnahmen kompensiert werden. Aber unterm Strich ist das A und O, dass die Schuldenbremse eingehalten wird und die Inflation nachhaltig bekämpft wird.
Sparen um wie viel? Was denken Sie? Nennen Sie mal einen Milliardenbetrag, der Ihnen vorschwebt, den man da rausschneiden sollte aus dem Budget.
Zunächst geht es ja um die kalte Progression in diesem Jahr. Das wären alleine 12 Milliarden Euro. Und das würden wir zum Großteil auch schon kompensieren, wenn wir verzichten, die E-Autos, also die E-Kaufpreisprämie, weiter auszureichen. Die braucht zurzeit kein Mensch, weil die Lieferkette eh nicht funktioniert. Und so geht das wirklich Stück am Stück. Wir haben so viele Subventionen, über 30 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Die muss man sich genau anschauen. Da ist einiges zu heben.
Trotzdem sagen viele, am Ende wird das Ganze in einer sehr wuchtigen Steuererhöhung münden. Das Geld, das jetzt ausgegeben wird, wird wieder eingesammelt. Herr Steuerzahlerpräsident, nichts als die Wahrheit. Ist die Steuererhöhung unvermeidbar?
Sie ist vermeidbar, wenn auf der anderen Seite, nämlich auf der Ausgabenseite, wirklich der Rupfstift angesetzt wird und wenn Politik aufhört, Klientelpolitik zu machen und irgendwelche Ideologien umzusetzen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit Professor Jens Südekum von der Universität Düsseldorf. Er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat beim Bundesminister für Wirtschaft und damit zählt er zu den Beratern von Robert Habeck. Seine Prognosen sind düster.
Die Versorger dürfen sofort auch langlaufende Verträge mit ihren Kunden anpassen, nach oben anpassen. Und das hieße dann für die Privathaushalte im Extremfall eine Vervierfachung oder sogar noch mehr, eine Verfünffachung, Versechsfachung ihrer monatlichen Gasrechnung. Also das wäre ein echter Preishammer.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach verraten uns jetzt gleich die wichtigsten Investorentermine in dieser Woche. Außerdem freuen wir uns über die wachsende Nashornpopulation in Mosambik und wir wundern uns. Und zwar wundern wir uns über prügelnde Konzertbesucher in London, die der Band auf der Bühne ganz erkennbar nicht richtig zugehört haben. Es ist Druck auf dem Kessel, was unser Gas angeht. Oder eben ist es kein Druck mehr auf dem Kessel, wenn alles schief läuft. Wenn Russland zum Beispiel als Gaslieferant ausfällt und wir dann unser Gas nur noch aus den Niederlanden und aus Norwegen beziehen. Dann kann es nämlich zu erheblichen Schwankungen im sogenannten Gasfluss kommen und das wiederum hätte fatale Auswirkungen. Der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller, der ist für diese Gasnetze zuständig, der hat jetzt gewarnt, dass wenn der Druck im Gasnetz einer bestimmten Region unter ein gewisses Mindestmaß fällt, dann könnten Hunderttausende von Gasthermen plötzlich ausfallen. Unwahrscheinlich ist das nicht, denn genau in einer Woche beginnen die jährlichen Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1, die für unser Land, man muss schon sagen, lebensnotwendig ist. Da strömt 10 Tage lang bei diesen Bauarbeiten kein russisches Gas mehr nach Deutschland. Und es ist fraglich, ob Russland nach diesen Wartungsarbeiten wieder normal liefert. Eine gute Gelegenheit ist das Ganze für Putin, uns abzukoppeln. Das sagen viele Experten voraus, denn er hat ja auch in Nachbarstaaten und auch bei uns schon reduziert. Er weiß, wo es wehtut. Naja, und die Frage ist, was passiert dann? Was passiert mit unseren Haushalten, mit unseren Firmen, mit unserem Wohlstand? Ich habe mit jemandem gesprochen, der sich genau mit diesen Fragen beschäftigt und der deshalb auch im Kanzleramt und im Wirtschaftsministerium ein gern gesehener Gast ist. Professor Jens Südekum, sein Name. Er lehrt und forscht als Professor for International Economics in Düsseldorf und dort am Institute for Competition Economics der dortigen Universität. Er gehört als Mitglied im wissenschaftlichen Beirat beim Wirtschaftsministerium zu den Beratern von Habeck. Und er wird uns jetzt mal eine Lageeinschätzung geben, so wie er sie dem Wirtschaftsminister auch gegeben hat. Seien Sie gespannt. Anschnallen bitte. Einen schönen guten Morgen, Professor Jens Südekum.
Schönen guten Morgen.
Sie kommen gerade aus dem Bundeskanzleramt. Was können Sie uns von dort berichten?
Die Lage ist ja recht angespannt auf dem Gasmarkt. Wir wissen ja alle nicht, kommt überhaupt noch Gas ab Ende Juli oder dreht Putin uns den Hahn zu? Und was bedeutet das dann für Firmen wie Uniper, für die Gasversorger? Was kann man da machen? Wie können auch Preise weitergegeben werden an die Verbraucher? Das sind so Fragen, um die sich natürlich gerade viele Menschen einen Gedanken machen.
Die auch einen Abteilungsleiter Wirtschaft, also den engsten Wirtschaftsberater des Bundeskanzlers, dort interessieren müssen derzeit.
Ja, selbstverständlich.
Der Wirtschaftsminister hat den Gasnotstand ausgerufen, Herr Südekum. Die Gasnotfallstufe 2 ist noch nicht die höchste Stufe. Was passiert auf Stufe 3?
Auf Stufe 3, dann gibt es so gesehen keinen Gasmarkt mehr. Dann entscheidet der Staat, nämlich konkret die Bundesnetzagentur, wer noch Gas bekommt und wer nicht. Dann sind wir sozusagen in der Rationierung. Da sind wir jetzt noch nicht. Also wir sind in der sogenannten Alarmstufe und versuchen jetzt eben, alle Karten auf den Tisch zu legen, an allen Strippen zu ziehen, um eben dieses Rationierungsregime, die Stufe 3, noch zu verhindern.
Zu verhindern, aber auch vorzubereiten ein Stück weit wahrscheinlich.
Auch vorzubereiten. Also man macht sich natürlich jetzt Gedanken, wenn es denn soweit kommt mit der Stufe 3 und es wird rationiert, nach welchem Prinzip wird denn dann Gas verteilt? Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Das Schlimmste wäre, wenn derjenige, der am lautesten schreit, dann Gas bekommt. Das wäre schlecht. Also es muss am Ende dann so laufen, dass derjenige Gas bekommt, wo es volkswirtschaftlich am wichtigsten ist, der die höchste Wertschöpfung mit dem Gas hat. Und da werden eben jetzt gerade auch Modelle diskutiert, Auktionsmodelle in der Industrie, wie man eben sicherstellen kann, dass auch in so einem Rationierungsregime das Gas am Ende dort landet, wo es am wichtigsten ist.
Aber die Schwächsten der Schwächsten werden keinen volkswirtschaftlichen Beitrag leisten, sondern einfach nur für sich zu Hause und die Kinder oder die Rentner heizen wollen. Was passiert mit den Privathaushalten? Wir haben 40 Millionen Privathaushalte in Deutschland, 20 Millionen davon hängen vom Gas ab. Was passiert mit denen? Kommen die zuletzt dran?
Die sind die sogenannten geschützten Kunden. Das heißt also, die Reihenfolge ist so, dass erstmal die Industrie einsparen muss, wenn wir in so eine Rationierung kommen. Also rechnerisch gesehen, erst wenn quasi die Industrieproduktion komplett stillstünde, ja, wird nicht passieren, aber wenn das so wäre, erst dann müssten sozusagen die Privathaushalte ran und es würde dort rationiert. Also das ist extremst unwahrscheinlich.
Das heißt, die Privathaushalte sind geschützt und das heißt, das Gas, auch das reduzierte Gas, würde dann reichen, um Privathaushalte heizen zu können?
Ja. Genau, das würde reichen. Also wir haben ja nur noch einen Anteil von etwa 36% des Gasverbrauchs kommen aus Russland. Wir haben ja noch Gott sei Dank auch andere Bezugsquellen, etwa Norwegen. Und das, was von dort kommt, plus das Gas, was sich jetzt in den Speichern befindet, das wird ausreichen, um den privaten Bedarf mindestens mal abzudecken. Auch die Industrie wird noch was abbekommen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass dort wirklich gar kein Gas mehr zur Verfügung stünde. Aber wenn es eben in diese Stufe 3 kommt, kann es eben trotzdem bedeuten, dass einige Industrieanlagen runterfahren müssen, die Produktion stilllegen müssen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder vielleicht sogar entlassen. Das sind alles sehr, sehr unschöne Szenarien, die man eben, wo immer es geht, jetzt eben versuchen muss, noch zu verhindern.
Und die gute Nachricht, sagen Sie, die Privathaushalte werden mit Gas versorgt, aber die schlechte Nachricht folgt ja auf dem Fuße zu einem gänzlich anderen Preis.
Richtig. Also das ist Teil dieser Alarmstufe beim Gasnotfallplan. Der erlaubt es jetzt, den Versorgern die Preise anzupassen und zu erhöhen. Noch nicht, aber wir rechnen alle damit, dass wenn dann eben am 11. Juli diese Wartungsarbeiten bei Nord Stream 1 beginnen, dann wird das regulär auf null zurückgefahren und dann dauert diese Wartungsarbeit 2 Wochen und dann müssen wir mal gucken, was Putin sich dann überlegt hat, ob er dann bei null bleibt und es komplett abklemmt oder doch wieder ein bisschen Gas rüberschickt zu uns. Wenn er nichts schickt, dann würde aller Voraussicht nach diese sogenannte Preisanpassungsklausel gezogen werden. Und dann hieße das, die Versorger dürfen sofort auch langlaufende Verträge mit ihren Kunden anpassen, nach oben anpassen. Und das hieße dann für die Privathaushalte im Extremfall eine Vervierfachung oder sogar noch mehr, eine Verfünffachung, Versechsfachung ihrer monatlichen Gasrechnung. Also das wäre ein echter Preishammer.
Das wäre ein Preishammer, den manche Haushalte nicht leisten können.
Richtig, also für alle ist es unangenehm, aber jetzt gerade für Menschen mit kleinen Einkommen geht das an die Existenz. Also wie soll das funktionieren, wenn jemand, sag ich mal, im Monat normalerweise 100 Euro Abschlag gezahlt hat für Gas und jetzt soll er 500 Euro zahlen? Das wird nicht funktionieren.
Also was tun? Gleichzeitig kann der Staat ja, wir reden ja über welche Menge von Geld reden wir eigentlich? Was ist der tägliche oder der monatliche Gaskonsum unseres Landes im privaten Bereich?
Also der Privatsektor macht ungefähr 30% des Gasverbrauchs aus. Das sind 300 Terawattstunden.
In Geld?
Es ist so, eine Kilowattstunde kostete vor der Krise ungefähr im Durchschnitt 7 Cent pro Kilowattstunde. Ja? Und der Durchschnittsverbrauch von so einer vierköpfigen Familie waren so 24.000 Kilowattstunden pro Jahr. Also war ungefähr eine Gasrechnung von 86 Euro pro Monat. Ja? Und das würde sich jetzt vervierfachen, verfünffachen, ja, auf über 300 Euro für die Durchschnittsfamilie. Und das kann man dann ja rechnen, was das dann bedeutet. Wenn man es aufs Jahr hochrechnet, Anstieg von 250 mal 12, ja, da geht es plötzlich um 3.000, 4.000 Euro pro Jahr, die jetzt eine Familie mit kleinem Einkommen zusätzlich aufbringen soll.
Der Staat kann doch finanziell in diese Lücke nicht mehr gehen, die ist zu groß.
Nee, also was auf gar keinen Fall geht, ist, dass der Staat jetzt sagt, macht euch keine Sorgen, wir springen ein, wir zahlen eure Gasrechnung, ihr könnt weiter heizen. Also das funktioniert überhaupt gar nicht.
Denn der Tankrabatt, der ja in relativ moderater Höhe schon gewährleistet wurde, waren ja auch schon Milliardenbeträge.
Genau, es geht da gar nicht mal nur ums Geld. Es geht darum, dass wir nicht mehr genug Gas dann zur Verfügung haben. Also wenn das jetzt so käme und der Staat sagt, macht euch keine Sorgen, wir zahlen eure Gasrechnung, dann werden die privaten Haushalte natürlich ordentlich heizen und verbrauchen. Und jede Kilowattstunde, die da verbraucht wird, steht hinterher der Industrie nicht zur Verfügung. Umso mehr müsste dann die Industrie rationieren und umso wahrscheinlicher würde es dann, dass wir im Winter oder Anfang nächsten Jahres in eine richtig heftige Rezession
mit Arbeitslosigkeit und allem.
Genau, was dann ja auf die Privathaushalte wieder zurückfiele. Also von daher muss die Botschaft sein, wir müssen auch im privaten Sektor Energie und vor allem Gas einsparen. Also das Gegenteil des Tankrabatts. Der Tankrabatt hat ja überhaupt keine Einsparanreize irgendwo geliefert, sondern das Gegenteil. Man hat eben gesagt, macht euch keine Sorgen. Wir sorgen dafür, dass der Liter Benzin nicht mehr als 2 Euro kostet.
Das war richtig falsch.
Das war katastrophale Politik. Völlig falsch. Also aus einer Anreizperspektive falsch, aus einer Verteilungsperspektive falsch, weil vor allem eben auch Porsche-Fahrer dadurch subventioniert werden, die es überhaupt nicht brauchen. Ja? Also das war komplett falsche Politik. Und das dürfen wir jetzt auf dem Gasmarkt natürlich auf keinen Fall wiederholen.
Denn Sie sagen, der Preis muss ja auch wirken, damit das Problem tatsächlich auch gespürt und dann auch adressiert werden kann.
Richtig. Also der Preismechanismus ist hier absolut wichtig. Der Sektor der privaten Haushalte muss einsparen. Er hat jetzt schon im Laufe des Jahres 2022 5% reduziert gegenüber dem Vorjahr. Das ist schon mal schön, das ist ein schöner Beitrag, aber das reicht nicht. Also es wäre besser, wenn wir eher 10, 15, am besten sogar 20% Einsparungen hinkriegen. Denn wenn der Privatsektor einspart, bleibt am Ende mehr für die Industrie übrig und es wird unwahrscheinlicher, dass dort eben rationiert werden muss und große Probleme mit Arbeitslosigkeit, mit Produktionsstilllegung kommen. Da kann der Privatsektor jetzt eben zu beitragen und das wird eben nicht klappen ohne Preissignale. Also die Appelle von wegen Frieren für den Frieden oder was es da alles gibt, das ist auch schön und gut und wichtig und Informationskampagnen, aber das allein ist zu wenig. Wir brauchen da auch handfeste Preissignale.
Und wie diese Preissignale aussehen könnten, das führt der Professor im weiteren Gespräch nochmal detailliert aus. Er plädiert für ein ganz interessantes Bonussystem, wo Verbraucher belohnt werden, wenn sie besonders sparsam mit ihrer Energie im kommenden Winter umgehen. Ich lade Sie ein, dieses spannende, fundierte und ich glaube auch wichtige Gespräch zu verfolgen. Wir stellen das komplette Podcast-Gespräch noch heute Vormittag auf thepioneer.de und auch in unserer App zur Verfügung. Und falls Sie bei dieser Gelegenheit das Gefühl haben, Sie sollten jetzt ein Pioneer werden, dann will ich Sie doch davon auf gar keinen Fall abhalten.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da geht Olaf Scholz heute erst zu seiner konzertierten Aktion und dann fliegt der Kanzler auch noch nach Paris zum Dinner mit Emmanuel Macron. Den hat er zwar eben gerade erst in Elmau und danach noch beim NATO-Gipfel getroffen, aber naja, irgendwas gibt's immer zu bereden. Bei mir ist jetzt Gordon Ripinski, unser stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer. Schönen guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor. Ja, zwischen Deutschland und Frankreich gibt es ja in gewisser Weise immer etwas zu besprechen. Oder anders gesagt, wenn dieser Kern Europas nicht zusammensteht, dann hat der ganze Kontinent ein Problem. Konkret dieses Mal, es geht natürlich um die Ukraine und die Frage, wie es mit der für die Ukraine zum Teil wirklich verschlechterten militärischen Situation jetzt weitergeht. Da braucht es jetzt einen langen Atem und dafür wird Scholz in Paris werben. Und ein ganz wichtiges weiteres Thema ist das Follow-up zu den Gipfeln der vergangenen Woche. Und da geht es besonders um die EU-Beitrittskandidaten und um die Frage, wie es weitergeht mit Nordmazedonien, Albanien und den anderen Ländern.
Und welchen Weg schlägt dann Olaf Scholz jetzt genau vor?
Ja, grundsätzlich, Gabe, unterscheiden sich der deutsche und der französische Ansatz hier etwas. Macron stellt sich für die Beitrittskandidaten so eine Art Vorhof zur EU vor, also so eine Art Vorstufeninstitution, in die die Bewerberländer dann erst einmal aufgenommen werden. Scholz hält das für eine schwierige Idee, weil es eben neue Strukturen schafft. Er will gerade im Fall von Nordmazedonien jetzt Fakten sprechen lassen und die Aufnahme endlich umsetzen. Und immerhin in einer Sache sind sich die beiden einig, der Druck auf Bulgarien, die im Fall von Nordmazedonien blockieren, der soll aufrechterhalten werden, damit der Beitritt endlich klappt.
Mich würde vielmehr noch interessieren, Gordon, ob die beiden auch über Energie sprechen, ganz konkret über Atomstrom, denn da hat Macron ja was, was wir vielleicht auch gerne im Herbst hätten.
Absolut, an dem Thema kommen die beiden nicht vorbei und denk auch nochmal dran, Scholz wird ja voller Eindrücke aus der konzertierten Aktion in Paris dann auch am Abend auflaufen. Die beiden werden das besprechen, aber die Wahrheit ist natürlich auch, eine echte europäische Energiepolitik gibt es aktuell noch nicht einmal im Ansatz.
Gordon, dann verrat uns noch ein kleines Detail. Ist denn irgendwas Besonderes geplant für dieses Tête-à-Tête? Was werden die beiden da im Élysée-Palast essen oder gehen die vielleicht sogar in ein Restaurant, einfach in die Stadt? Wie läuft das?
Ja, so ist es, Gabor. Das ist das kleine Detail. Es geht nicht wie üblich in den Élysée-Palast, sondern in ein Restaurant in der Stadt. Das ist ein Zeichen besonderer Wertschätzung von Macron. Und wer weiß, vielleicht war es ihm auch ein bisschen langweilig. Die beiden, du hast es am Anfang gesagt, haben sich ja wirklich häufig gesehen, in Kiew dann auch nochmal, also eine kleine Besonderheit, ein, wie man so will, politisch-romantisches Restaurant in Paris mit ernsten Themen.
Das habe ich bei Obamas Staatsbesuch in Paris erlebt, ein kleines, gemütliches Restaurant und ein ganzer Stadtteil wird gesperrt. Ich wünsche den beiden heute Abend ein schönes Dinner und dir vielen Dank, Gordon.
Danke dir, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Anleger nach dem hoffentlich schönen Wochenende auf das, was in dieser Woche jetzt ansteht. Und die wichtigsten Termine, die kennt natürlich meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Kannst du uns verraten, Anne, auf welche Termine und Zahlen wir in den nächsten Tagen besonders achten sollten?
Ja, also der wichtigste Termin ist wohl am Freitag, da kommt der Arbeitsmarktbericht von Juni raus. Da werden dann Aufschlüsse draus gezogen, wie es um die Wirtschaft wirklich steht und ob die Ängste vor einer Rezession gerechtfertigt sind. Analysten erwarten, dass im Juni 250.000 neue Jobs geschaffen wurden. Im Mai waren es noch 390.000 neue Jobs. Dennoch wird davon ausgegangen, dass die Arbeitslosenrate stabil bei 3,6% geblieben ist. Der zweite wichtige Termin diese Woche ist Mittwoch. Da kommen Ausschnitte aus der letzten Notenbank-Sitzung raus. Da hoffen sich die Anleger wie immer neue Details zur Strategie der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation. Was Quartalszahlen betrifft, da steht diese Woche nichts Wichtiges auf dem Kalender. Da geht es erst nächste Woche wieder so richtig los. Für die Aktien war es ja letzte Woche wieder eine negative Woche. Könnte gut sein, dass sich dieser Trend in dieser Woche weiter fortsetzt, mit so ein paar guten Tagen, wo die Schnäppchenjäger zuschlagen. So oder so wird es aber wieder volatil diese Woche an der Wall Street.
Vielen Dank, Anne, für diesen Überblick und wir machen weiter mit Annette Weißbach in Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Auch du weißt, welche Termine hierzulande jetzt in dieser Woche wichtig sind, richtig?
Die Aktienmärkte haben ja letzte Woche ordentlich nachgegeben, nachdem sie ja im ersten Halbjahr so schlecht performt haben wie seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht mehr. Diese Woche könnte es volatil weitergehen. Wir haben Konjunkturdaten im Blick, unter anderem die Sentimentindikatoren für China, die heute rauskommen. Dann gibt es aber auch noch Einkaufsmanager-Indizes für Italien, aber auch Spanien und Frankreich. Die großen Events sind relativ rar. Das G20-Außenministertreffen auf Bali könnte von Interesse sein, angesichts der geopolitischen Spannungen. Und zum Ende der Woche kommen dann wieder die Notenbanker und Volkswirte zusammen bei dem sogenannten Rencontre Économique in Aix-en-Provence. Und da wird auch Christine Lagarde sprechen. Von der EZB bekommen wir die Protokolle der letzten Sitzung. Das könnte spannend sein, denn das gibt uns ein bisschen mehr Einsicht in das Denken des Rates und auch, ob die EZB eventuell im Juli doch um 50 Basispunkte die Zinsen erhöhen könnte. Von Unternehmensseite gibt es nicht viel, BMW-Absatzzahlen und aber auch die Hauptversammlung beim englischen Unternehmen Sainsbury.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass in Mosambik endlich wieder die Nashörner zurück sind. Das ist eine kleine Sensation, denn für 40 Jahre lebte kein einziges Nashorn im Sinave-Nationalpark. Durch Wilderei und 15 Jahre dauernden Krieg in Mosambik gingen die Tierbestände, auf traurige 0 Exemplare zurück. Jetzt soll sich das Blatt also wieder wenden. Der Nationalpark hat nach und nach seine Tierbestände wieder vergrößern können und der Höhepunkt ist jetzt die Rückkehr der Nashörner. 19 Breitmaul-Nashörner werden von Südafrika bis in den Sinave-Nationalpark transportiert. 1600 Kilometer ist die längste Distanz, die Nashörner jemals über die Straße transportiert wurden. Ganz ungefährlich war das Ganze natürlich nicht.
The organizers say it was a difficult and expensive operation, transferring animals that can weigh up to 2,500 kilograms.
Das Risiko hat sich aber gelohnt, denn der Nationalpark ist der einzige jetzt in Mosambik, wo die Big Five zu sehen sind. Die Big Five, also der Löwe, der Leopard, der Elefant, der Büffel und eben das Nashorn. Die Big Five leben von nun an in einer Art Hochsicherheitstrakt, denn sie müssen geschützt werden vor den Wilderern. Und die Nashörner haben sich jedenfalls schon mal gut akklimatisiert in ihrem neuen Zuhause, denn wenn man die Zeichen richtig deutet, dann erwartet eines der neuen Nashörner in Mosambik bereits Nachwuchs.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass das Publikum beim großen Konzert der Eagles jetzt im Hyde Park in London gar nicht richtig hingehört hat, was die Band auf der Bühne da eigentlich gesungen hat. Denn die Band, die Eagles, stimmten gerade einen ihrer ganz großen Hits an, Take It Easy. Ein Lied aus dem Jahr 1972, schon 50 Jahre her, aber die Message ist und bleibt ja immer die gleiche. Bleibt doch bitte locker, bleibt cool. Na und genau das taten 20 Zuschauer jedenfalls nicht. Die blieben nicht locker und auch nicht cool. Wie die Daily Mail jetzt berichtet, kam es im Zuschauerraum zu einer veritablen Schlägerei. Hand und Fuß und alles war beteiligt. Diese 20 Menschen droschen munter aufeinander ein, derweil oben von der Bühne Take It Easy gespielt wurde. Ordnungskräfte waren schnell mitten Mang dabei und versuchten, die Streithähne auseinanderzuziehen. Grund für die Prügelei war wahrscheinlich ein verschüttetes Bier. Naja, nachdem einige der Faustkämpfer also aus dem Innenraum entfernt wurden, herrschte Frieden und spätestens bei Hotel California, dem genialen Schlusspunkt des Konzerts, hatten sich dann hoffentlich alle wieder lieb. Welcome to the Hotel California. Ich wünsche Ihnen einen leichten, einen schwebenden Start in diese neue Woche. Take it easy und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Ready?